Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es um Erlösung. Das dänische Independent-Studio Playdead veröffentlichte im Jahr 2010 den Puzzle-Plattformer Limbo. Das Spiel ist ein klassischer Side-Scroller, allerdings liegt der Fokus hier weniger auf den Plattformeinlagen, sondern eher auf den kniffligen Rätseln. Diese werden in bester Trial-and-Error-Manier gelöst, beziehungsweise es wird versucht, sie zu lösen. Scheitert ein Versuch, ist der Tod sofortiger Lohn unserer Bemühungen. Die Spielfigur verfügt über keinerlei besondere Talente. Es gibt einen Sprungknopf und eine Aktionstaste zum Ziehen oder Schieben von Gegenständen. Die Interaktion mit der Umgebung steht klar im Mittelpunkt und wird begleitet von einem minimalistischen, aber äußerst stimmigen Soundtrack. Stilistisch orientiert sich das Indie-Meisterwerk zum einen an den Klassikern des deutschen Expressionismus und zum anderen an den Trickfilmen von Lotte Reininger. Das Silhouettenspiel Die Abenteuer des Prinzen Ahmed aus dem Jahr 1926 ist der erste noch erhaltene abendfüllende Trickfilm. Figuren aus schwarzer Pappe wurden auf einen von unten beleuchteten Glastisch gelegt und fotografiert. Mit 24 Bildern pro Sekunde entstand ein bis heute mehr als beeindruckender Animationsfilm. Und Limbo inszeniert sich stilsicher in besagter Tradition. Wir steuern einen kleinen Jungen, der in einem Wald aufwacht. Der Spieler weiß nicht, was das Ziel des Spiels ist. Aber es sieht so aus, als wollte uns jemand testen, als wären die Gegenstände in der Umgebung exakt so platziert, um ein Weiterkommen des Jungen zu ermöglichen. Beobachtet man die Szenerien, stellt man fest, dass sich die Gebiete Wald, Hotel und Fabrik zyklisch wiederholen mit wechselnder Perspektive. In der katholischen Theologie ist der Limbus die Vorhölle, der Ort, an dem sich die Seelen befinden, die ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen sind. Der Junge und damit der Spieler müssen sich beweisen und sich ihren Ängsten bzw. den Aufgaben des Spiels stellen. Die Spinne steht für die Arachnophobie des Jungen, das ständige Ertrinken für seine Unfähigkeit zu schwimmen, die feindseligen Kinder für seine mobbenden Schulkameraden und der den Jungen fremdsteuernde Parasit für die Machtlosigkeit in Bezug auf die Beherrschung der eigenen Gedanken und Emotionen. Am Ende erreichen wir unsere ebenfalls verstorbene Schwester, die schon auf uns wartet, um gemeinsam mit uns ins Licht zu gehen. Das Spiel weist gewisse Ähnlichkeiten zu Franz Kafkas Prosastück Vor dem Gesetz auf. Dort versucht ein Mann vom Lande in das Gesetz zu gelangen, wird aber vom Türhüter abgewiesen. Er verbringt sein ganzes Leben vor dieser Tür, wird aber nicht eingelassen. Am Ende seines Lebens wird die Tür geschlossen und er erfährt, dass diese Tür nur für ihn bestimmt gewesen wäre, er es aber verpasst hat, einzutreten. Der Mann vom Lande hat versagt, während der Junge und seine Schwester sich ihre Erlösung verdient haben. Friedrich Nietzsches berühmter Ausspruch »Gott ist tot« bezieht sich auf den Umstand, dass der Nihilismus im widersprüchlichen christlichen Absolutheitsanspruch bereits enthalten bzw. dessen logische Folge ist. Während die heidnische Wahrnehmung der Welt eine magische war, ist bereits der Monotheismus ein Schritt in die Richtung zur Entzauberung der Welt, wie der Soziologe Max Weber es nannte. Der göttliche Geist ist nicht mehr allgegenwärtig, sondern wird in die Transzendenz verbannt. Tatsächlich ist Gott aber sowohl transzendent als auch immanent. Die Aufklärung und der Weg in den Atheismus waren damit schon vorgezeichnet. Wenn nach der Immanenz auch die Transzendenz als Aberglaube verbannt wird, haben wir Gott getötet. In unserer Alltagssprache verwenden wir den Begriff Mythos als Synonym für Lüge, was eine teuflische Verkehrung darstellt, da der Mythos nicht Lüge, sondern im Gegenteil ewige Wahrheit ist. Die ewige Wahrheit, den Mythos, haben verschiedene Kulturen unterschiedlich gedeutet und ausgeschmückt, was wiederum zu diversen religiösen Traditionen führte. Neben dem spirituellen und ewig gültigen Kern enthält ausnahmslos jede Religion, aber auch Lüge und Täuschung. Die Dunkelheit reflektiert das Licht und beansprucht dabei für sich selbst das Licht zu sein, um irdische Machtansprüche im Namen Gottes zu legitimieren. Darum heißt es in der Bibel: Prüfet alles und das Gute behaltet. Religion, richtig verstanden, ist überkonfessionell gelebte Spiritualität und nicht konfessionell gebundener, unreflektierter Dogmatismus. Der Glaube ist bereits die Schwundstufe der Erfahrung. Wenn Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann meint er damit nicht, dass nur die Anhänger einer bestimmten Religion zum Vater kommen, sondern alle, die in seinem Geiste leben, dem Geiste des Lichts und der Wahrheit. Wenn der Koran von den Ungläubigen spricht, meint er nicht die Andersgläubigen, sondern die Ungläubigen in allen Religionen, auch die Muslime. Gemeint sind Menschen ohne Hingabe, auf Arabisch Islam oder im Sanskrit Bhakti. Doch die monotheistischen Fanatiker und Buchstabengläubigen beanspruchen die Deutungshoheit für sich. Dabei sagt die Bibel: Wir dienen nicht dem Buchstaben, sondern dem göttlichen Geist, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und der Koran sagt: O ihr, die ihr glaubt, ihr seid nur für euch selbst verantwortlich. Wer irrt, kann euch nicht schaden, solange ihr rechtgeleitet seid. Zu Allah geht eure Heimkehr allzumal, und dann wird er euch verkünden, was ihr getan habt. Zum ganzheitlichen Gottesbewusstsein gehört immer das Gleichgewicht der goldenen Mitte. Laut Aristoteles wird alles von Wert durch ein zu viel oder ein zu wenig zerstört. Der Atheismus, das zu wenig, zerstört durch die Leugnung Gottes, während der Monotheismus, das zu viel, durch eine Verabsolutierung eines Gottesaspektes zerstört. Wir finden Gott nicht in religiösen Dogmen, sondern in der Symbiose aus Philosophie und Mystik. Das Reich Gottes ist kein Ort, an den wir gehen, es ist allgegenwärtig. Die biblische Wiederkunft Christi ist, wie sakrale Texte im Allgemeinen, symbolisch zu lesen und meint die Wiederauferstehung des alten Mysterienwissens. Dazu gehört die essentielle und verbindende Wahrheit der Religionen. In der hinduistischen Dreifaltigkeit gilt Brahma als Schöpfer, Vishnu als Erhalter und Shiva als Zerstörer. Zusammen symbolisieren sie Brahman, die göttliche Einheit, in ihren drei sich gegenseitig bedingenden Aspekten. Nachdem Brahma seine Schöpfung vollendet hatte, legte er sich schlafen. Währenddessen stahl ein Dämon die Veda. Daraufhin inkarnierte Vishnu als Fischgott Matsya, tötete den Dämon und brachte das Licht der Welt, die heiligen Veden, zurück zu Brahma, der nun einen neuen Schöpfungszyklus einleiten konnte. Spannenderweise ist der Fisch auch das Symbol des frühen Christentums und Jesus, die Inkarnation Gottes, brachte das Licht der Welt, die frohe Botschaft, zurück zu den Buchstabengläubigen und läutete damit das Fischezeitalter ein. Außerdem sendete Matsya eine Arche, um Manu vor einer Sintflut zu retten. Zusammen mit allen Arten von Lebewesen und den sieben Rishis, den großen Weisen, steigt Manu in die Arche und wird so zum Stammvater der Menschheit. Das monotheistische Gottesverständnis vom einzigen Gott reduziert die Mannigfaltigkeit der göttlichen Ausdrucksformen auf das Niveau einer verabsolutierten Stammes- oder Nationalgottheit, während das ganzheitliche Gottesverständnis vom absoluten Gott die Individualität Gottes anerkennt und deshalb die kulturell verschiedenen Ausdrucksformen des Göttlichen bejaht. Und sowohl der Buchstabenfundamentalismus als auch die von einigen angestrebte Verschmelzung zu einer beliebigen Einheitsreligion verkennen das Wesen der Kultur, das Wesen der Individualität sowie das Wesen des absoluten, allumfassenden Gottes. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.